Let's roll.
Du Bernie, ich krieg doch gerade einen neuen Kühlschrank.
Mhm. As we speak sozusagen.
As we speak, wird er gerade geliefert. Und der alte, ich habe gestern den alten Kühlschrank, musste ich dann, oder heute Morgen in aller Frühe, musste ich ihn wegrücken und habe gesehen, was hinter dem Kühlschrank alles lag.
Okay.
Bernie, ich brauche keine Weihnachtsgeschenke mehr kaufen.
Und jetzt Brennerpass.
Popkultur-Podcast.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Kultur Podcast. Spieltag 10 bei den Frauen.
Und 11 bei den Männern. Das stimmt doch alles gar nicht. 12 bei den Männern. 12 bei den Männern.
Und wir betrachten die Woche, die Welt, die Gesellschaft, den Fußball. Alles wie ein Sittengemälde. Because that's what it is.
Ja.
Eventually. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er hat gesehen, das Licht brennt und kam eben mal rein. Er ist der Many-Faced Actor, er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der lustigste Mann im Internet. Meine Zweifel daran werden jeden Tag geringer. Der Komiker von der zerkratzten Gestalt, the breaker of down, 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 downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, wie er selbst sagt. Aber er ist der Superman of Superfood und trotzdem war er überrascht von meinen getrockneten Edamame heute Morgen. He's born free and he's porn free. Der Mann ohne Pflichtspieltore. Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Ja, ich habe festgestellt, dass du in deiner Ansage von mir die letzten beiden Wochen viel mehr positive Attribute drin hast als ich. Ich habe mehr so spaßhafte, ironische. Ich muss ein bisschen was dazu packen, was okay. Noch so ein bisschen schmeichelnd ist. Ne? Mhm. Aber viele so Sachen wie die reizlose Kim, es kommt auch nicht von mir, muss man sagen. Ne?
Von mir auch nicht.
Ja, stimmt, es kommt von einer Frau. Okay, gut, right on. Gesponsert sind wir wie immer von der Imkerei Peschel, Biederer in Laber, Weindingen und das sind die Honiglieferanten.
Ja. Ich dachte, das wäre schon mein Stichwort unter den Honig. Ja, haben wir schon.
Nein.
Landen.
Ja. Landen. Jetzt sagst du Landen. Nur die letzten.
Vigilanten.
Die letzten.
Die Honigvigilanten.
Die Honigvigilanten. Okay, gut. So, willst du mehr Geld, weil du machst nur noch die letzten zwei Silben? Vielleicht so ein
Geld. Where my money at?
Apropos Geld.
Ja.
Wer den Brennerpass unterstützt hat, zum Beispiel über PayPal, dem sei unser ewiges Dankeschön sicher.
Wollen wir auch wie bei Wikipedia, wenn du was nachgucken willst oder wenn man den Brennerpass hören will, dass dann so ein Chatfenster aufpoppt und sagt, wenn alle, die jetzt gerade im Moment Brennerpass hören würden, würden nur für den Preis einer Tasse Kaffee, ich weiß, wie oft du den Text von Wikipedia schon gelesen hast, wenn die denen nur zahlen würden, dann könnten Rüdiger und Bernie.
Ja, vielleicht. Ja, aber was könnten wir denn dann?
Weiß ich gar nicht.
Uns geht es ja eigentlich nur darum, unsere monatliche Miete zu bezahlen für die Podcast-Distributoren-App oder wie man das auch nennt.
Naja, du, also wenn ich jetzt mit dem Brennerpass.
Und einen Kaffee kaufen für uns.
Ja.
Getreidekaffee. Ja,
aber wenn man den Brennerpass so richtig hauptberuflich machen könnte, wäre das nicht schön, Bernie? Nur mal so die Vorstellung?
Ja, das stimmt. Das wäre tatsächlich sehr schön. Deshalb auch ein Wort in eigener Sache zu Podimo.
Mhm.
Podimo ist ja der Podcast-Anbieter, der quasi sich eher als Podcatcher sieht, aber alle anderen sehen ihn eher als, er sieht sich als Podcatcher, sieht sich aber gleichzeitig als Netflix, das Podcast und deshalb taucht ein bisschen Verwirrung auf in der Szene, weil die ja an eine Abo-Gebühr wollen und dann sagen die Leute, Mensch, die nehmen uns teilweise ungefragt, so wie uns, ihr Portfolio auf, aber Geld kriegen die anderen ja, ich habe uns da mal rausnehmen lassen, das wollte ich nur sagen.
Mhm.
Ja, wir kriegen kein Geld von Podimo, ihr könnt also weiter sicher sein, dass der Brennerpass sich nur über eure Spenden finanziert. Sollte sich das ändern, also und wir mal einen Real-Life-Sponsor kriegen,
ja.
Der nicht in mehr als nur Honig bezahlt.
Überweisen wir euch alles zurück.
Nein.
Nein, das geht
also Rüdiger.
Nein.
What you're talking about? Bringst du uns in Teufels Küche hier?
Stimmt.
Am Ende schulden wir den Hörern irgendwie hunderte von Euro am Ende des Jahres. Nein, aber genau, wir halten euch transparent auf dem Laufenden, wollte ich nur sagen.
Das machen wir.
Ah, okay, Rüdiger, ich habe was gemacht diese Woche, worauf ich letzte Woche unglaublich stolz bin.
Erzähl.
Weißt du, ich habe Bücher geschrieben, ich habe Podcasts ins Leben gerufen, ich habe Übersetzungen gemacht, im Schweiße meines Angesichts 600 Seiten übersetzt, plus ich habe Kinder bekommen, ich habe vielleicht die Welt gerettet, das ein oder andere Mal, aber nie war ich so stolz wie letzte Woche, wo ich in mein Google-Mail-Postfach guckte und festgestellt habe, es ist ausgelastet mit 97%.
Wow.
Und ich dachte mir, let's get to work, Bernhard Meyer.
Du hast dein Google-Podcast, dein Google-Postfach gemarikondot.
Genau, ich habe es auf 47% reduziert.
Oh mein Gott.
Ja.
Darf ich fragen, wie hast du das gemacht? Wie bist du vor? Also ich verstehe total dein Gefühl des Stolzes. Erzähl mir kurz, wie hast du es denn bis jetzt gehandhabt? Du hast
nix, ich hab's gar nicht gehandhabt.
Du hast nach dem Chaos-Prinzip gearbeitet.
Nein, Chaos nicht, ich habe halt unwichtige Mails einfach gelöscht und Werbemails immer schon von
Haus aus. Bernie, das ist schon viel mehr, als ich mache.
Ach so,
ich lösche nichts.
Okay, gut.
Nein, ich lösche wirklich nichts.
Okay,
gut. Ich zahle aber auch 1,09 € im Monat für, ich weiß nicht, wie viel Gigabyte auf Google.
Ja, fair enough, kann man in dem Fall tatsächlich sagen. Ja, es war nicht aus Geiz, aber es war aus Ehrgeiz.
Mm. Oh.
Got it?
Ja.
Also Ehrgeiz wollte ich nichts zahlen. Ne? Ich wollte es schaffen und habe einfach alle Anhänge sortiert. Erstmal die über 10 MB, dann über 6 MB, über 7 und habe alle Anhänge, wo ich wusste, das habe ich eh irgendwo auf Rechnern oder brauche ich nicht mehr, gelöscht.
Aber wie viel Zeit hast du dafür gebraucht?
Stunden.
Ja.
Und ich habe auch alle.
Aber du warst bereits sicher, dass da du ja bereits unwichtige Mails größtenteils löscht. Also es hätte durchaus bei allem was Wichtiges dabei sein können.
Unbedingt.
Okay.
Unbedingt. Es war auch. Wichtige Anhänge habe ich mir nochmal gespeichert. Mhm. Und ich habe natürlich auch Sachen, die ich für die Steuer brauchte, einfach festgestellt, okay, sind es Steuer, die ich schon gemacht habe.
Okay.
Und es gibt so Grauzone 218 rum, habe ich noch behalten. Aber alles drunter, was schon, wo ich Steuererklärungen gemacht habe, habe ich dann alles gelöscht.
Und hast du Unterordner in deinem Google-Account?
Ja, aber weißt du was, die Suchfunktion ist so gut, dass ich festgestellt habe, ich brauche die nicht. Ich hatte für die Schule von meinem Sohn oder irgendwie Logins oder so, aber ich muss eigentlich nur eingeben, irgendwie Login Telekom oder neuer Stundenplan, dann habe ich alles.
Bei mir ist ja so, auf meinem Computer, ich habe immer so Ordnungsanfälle in so Anfallsweise und mir passiert es ganz oft, dass ich zum Beispiel denke, Mensch, ich speichere das immer irgendwo, ich muss jetzt mir mal einen Ordner anlegen. Dann will ich mir diesen Ordner einlegen und nenne den, sagen wir mal, Quittung und stelle fest, ich habe bereits einen Ordner Quittung und stelle fest, da sind auch bereits Quittungen drin. Ich vergesse manchmal, wie ordentlich ich beim letzten Ordentlichkeitsanfall war. Und schaffe noch mehr Chaos, weil ich den Ordner dann vielleicht nicht Quittung genannt habe, sondern Rechnung.
Das ist übrigens so eine beliebte Ausrede, die man so hat. Ich habe vergessen, wie ordentlich ich eigentlich bin. Das benutze ich oft dann, wenn ich zum Beispiel einen Termin nicht auf dem Schirm hatte und dann sehe ich zum Beispiel einen Kinderarzt oder sonst irgendwie und dann sehe ich, ich hatte ihn mir eigentlich aufgeschrieben, habe aber nicht in den Kalender geguckt und dann sage ich so ich hatte es mir eigentlich aufgeschrieben, aber ich habe nicht damit gerechnet, wie organisiert ich bin.
Ja.
Aber es ist natürlich Bullshit, weil
da kriegt man immer ein sehr lames Lächeln von hinten.
Vergessen ist vergessen, ja.
Genau.
Alright.
Ja.
Oh, ich habe so
ich verstehe deinen Stolz. Ja.
Ich habe so eine Latte von wie dumms.
Okay.
Möchte fast zusammenfassen mit die Menschheit und move on und moving on, aber wir sind Podcast, wir müssen darüber reden.
Gut, sag.
Erstmal hat jemand ein paar Wale in die Luft gesprengt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, es tut mir schon irgendwie weh, wenn ich das lese.
Also was?
Also was ist passiert? Man nennt es Kampfmittelräumung. Mhm. Es sind nämlich noch Bomben, Unterwasserbomben vom 1., 2., 3., 4. Weltkrieg.
Du, größtenteils sogar vom, die ums da geht, ist in der Tat hauptsächlich 1. Weltkrieg.
Ja, ich weiß. War ein Spaß mit 1, 2, 3, 4.
Ja, aber ich wollte nur mal sagen, ist doch irre, oder? Das ist
fascinating.
Ja. Und dadurch, ich habe jetzt gelesen, die sind dadurch sogar, irgendwas, die Kampfmittel da drin sind, irgendwie kristallisiert, die wären noch gefährlicher.
Also, wir reden von der Ostsee.
Ja.
Und da hat quasi die deutsche Marine, kann man das sagen? Sagt man das, die deutsche Marine?
Ja.
Sagt man das noch?
Ja.
Hat mit einer internationalen Allianz quasi und ich glaube 3000 Soldaten, irgendwas um den Dreh rum, eine große Sprengung durchgeführt von allen Bomben, die sie da ermitteln konnten. Kleines Problem dabei, mitten im Schweinswalgebiet, unter anderem im Schweinswal-Brutgebiet. Und da hat es dann 18 tote Wale angeschwemmt. Und so viel gibt es von diesen Schweinswalen gar nicht, muss man sagen. Also das ist durchaus ein, ich glaube, es ist ein Naturschutzgebiet, kann man sagen, bei Wasser.
Ja, klar, natürlich.
Ja. Ja, vielleicht heißt es da anders.
Das ganze Wattenmeer, also wir sind jetzt von Ostsee, aber das Wattensee zum Beispiel ist richtig, glaube ich, Weltkulturerbe. Das gibt es nirgendwo anders.
Hm. Ja, genau. Und Naturschutz.
Jetzt Weltkulturerbe, das muss ich jetzt nachgucken, ob man das so sagen kann. Ja. Aber das muss jetzt, ich höre dir trotzdem zu.
Ja. Bund Naturschutz sagt, ey, sag mal, habt ihr sie nicht alle?
Ja.
Die Bundeswehr sagt, ja, das muss uns erstmal jemand beweisen, dass das wirklich an den Bomben lag.
Naja.
Gut, also ich meine, muss man sagen, die Schlussfolgerung ist nicht so ganz weit hergeholt, ne? Wenn man sieht, dass es irgendwie so eine Bombe, glaube ich, irgendwie so ein Krater von...
Also die Bomben, die Seeminen haben wohl wirklich einen Krater in den Boden reingerissen. Also was mich in dem Zusammenhang wirklich überrascht hat, wie viel Zeug da drin rumliegt im Meer. Laut Auskunft der Marine befindet sich in der NATO-Minenabwehr... Achso. Genau, der NATO-Minenabwehrverband ist im Dauereinsatz, das ist auch nötig, weil allein auf deutschem Gebiet sollen insgesamt 1,6 Millionen Tonnen an konventionellen und 300.000 Tonnen chemischer Waffen in der Ost- und Nordsee liegen.
Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, da mit der Ostsee ist es eigentlich nicht getan, sondern in der Nordsee geht es direkt weiter.
Also ist schwierig. Also ich
wir haben auch noch 40.000 Tonnen chemische Waffen, habe ich mir hier aus dem Artikel heraus notiert.
Genau.
In der Ostsee.
Ja. Genau, 300.000 Tonnen chemische Waffen in Ost- und Nordsee insgesamt, ja.
Ja, aber das ist doch...
Das ist doch schon eine Menge, ne?
Ja, ich finde, da sieht man dem sommerlichen Badeurlaub auch gleich nochmal anders entgegen.
Also gerade in der Kieler Bucht sollen wohl in nicht unweit von Badestränden noch Torpedos neben Seeminen liegen.
Da war mein Sohn im Urlaub mit
der Mama. Ja, insofern, Bernie, der Mama, kommen wir natürlich zum Thema, es muss irgendwie weg.
Ja, absolut.
Das ist wirklich sehr schwierig und man kann das nicht mehr wegschleppen, das Zeug. Weil es eben kristallisiert ist. Es besteht einfach viel zu große Gefahr, dass es dabei hochgeht. Also man muss es wahrscheinlich wirklich vor Ort machen.
Ja, aber das ist so eine Star Trek-Frage. Würdest du dafür die Wale opfern?
Das stimmt. Ja, gut. Naja.
Na gut, man könnte natürlich auch jemand fragen vorher, ne, ob das jetzt.
Man könnte versuchen, die Wale für einen Moment zu verscheuchen.
Ja. Oder einfach den Bund Naturschutz fragen, ob es gut ist, jetzt hier Flimmer zu sprengen. Ja. Aber wahrscheinlich hat man gedacht. Das Ding ist ja, glaube ich, dass man einfach. Man muss es ja sicher von Politikern genehmigen lassen. Und
weiß ich nicht. Muss man?
Ja, ich glaube schon, dass die Armee durchaus der
ja grundsätzlich schon,
der aber, Judikative
verpflichtet ja, aber, ist. Ja, aber müssen die das, ja gut, aber die Polizei ruft ja auch nicht jedes Mal irgendeinen Politiker an, wenn sie irgendwas Bestimmtes tut. Sie haben grundsätzlich wahrscheinlich, es gibt
ja, aber die Polizei ruft, glaube ich, fragt schon jemand irgendwie, ob es okay ist, zum Beispiel irgendwie ganz Moabit zu evakuieren weil wegen einem Bombenfund oder so.
Ja, wahrscheinlich. Aber naja. Ich weiß nicht, also grundsätzlich gibt es einen NATO-Minenabwehrverband. Ob die jetzt im konkreten Fall immer sich ein neues Mandat holen müssen, weiß ich nicht.
Ja, aber wäre nicht schlecht, wenn man sich abspricht mit jemandem, vielleicht. Der für die Tiere auch was übrig hat.
Wahrscheinlich.
Sag ich mal.
Also gut.
Okay, apropos für Tiere, was übrig hat. Wir haben ja vor kurzer Zeit über Jeffrey Epstein berichtet. Und da werden jetzt übrigens auch die beiden Prison Guards, die verschlafen sein, seinen angeblichen Selbstmord verschlafen haben. Mhm. Kommt vor Gericht. Und die waren auch übrigens auch ganz frisch, also suspekte Sache. Wusstest du übrigens, dass das mittlerweile ein Meme ist, dass verschiedene Leute auch in Talkshows, also bekannte US-Stars, auch einfach mal sagen, ihre Monologe in Talkshows abschließen mit "And Jeffrey Epstein didn't kill himself"?
Ach, nein, das wusste ich nicht.
Steht auch mal in meinem Artikel, einfach so drunter. Ja, das kann man so spontan bringen, ne?
Okay.
Das ist das Bessere. Das ist okay, Boomer ist schon wieder out. Jeffrey Epstein, den Kill Himself, ist auf dem Weg zum Timeless Classic.
Verstehe.
Okay, auf jeden Fall, Prince Andrew hat der BBC ein Interview gegeben.
Ja.
And nobody asked him to. Aber das Ziel war wohl endlich seine Weste ein bisschen reiner zu waschen, weil er ja seit ungefähr 20 Jahren mit Jeffrey Epstein befreundet ist, weil es auch eine Aussage gibt von einer angeblichen Sex-Slave. Jeffrey Epstein hat sich ja jugendliche Frauen gehalten, gehalten, weil es wirklich so war. Und Prinz Andrew wurde da auch mit solchen gesehen und hat ein Interview der BBC gegeben und jetzt läuft ja gerade die dritte Staffel The Crown. Ich hab da mal reingeguckt, ist sehr gut, schauspielerisch auch sehr gut, aber Nicht so, es ist nicht so bewegend und es ist nicht so ein Drama, nicht ansatz so ein Drama wie dieses Interview mit Prinz Andrew. Hast du mal angeschaut?
Ja, das Besondere ist wohl, dass er distanziert sich eigentlich nicht von dem kriminellen Akt, sondern er distanziert sich eher vom Rest der Gesellschaft. So, nach dem Motto, es kann überhaupt nicht gewesen sein, ich kann gar nicht in London gewesen sein zu dem Zeitpunkt, weil in London trage ich immer Anzug und Krawatte.
Ja,
und jetzt müsste es dann allen von Schuppen von den Augen fallen. Das ist natürlich, ja klar, das wäre natürlich ein modischer Fauxpas, das geht natürlich gar nicht.
Und ich kann auch nicht nervös gewesen sein und geschwitzt haben in der Situation bei Jeffrey Epstein, weil ich kann nicht schwitzen. Ich hatte ein Kriegstrauma, das es mir verbietet zu schwitzen.
Und mich überzeugt das.
Genau, er hat sich auch nicht von Jeffrey Epstein distanziert. Im Gegenteil, hat ihn noch gelobt, warum das eigentlich so ein Connector ist, so ein Netzwerker. Er hat sich nicht von diesen hässlichen Verbrechen, die ihm vorgeworfen werden, distanziert, hat kein Mitleid mit den Frauen. Er war pikiert die ganze Zeit. Und in England und wahrscheinlich weltweit ist man sich einig, ein PR-Fauxpas reicht nicht, ist eher eine PR-Katastrophe. Mhm. Also er hat eigentlich gezeigt, also ein bisschen diese Abgehobenheit von den Windsors, die man ja vielleicht.
Er hat das Mindset von jemandem gezeigt, der irgendwie denkt, dass ihm das letztendlich wahrscheinlich dann doch alles ein bisschen zusteht.
Ja. Und der nicht von der Welt ist,
er kann nicht belangt werden und Sex mit jungen Frauen, ja.
Ja.
Whatever. Ja, ist lustig. Im Zusammenhang, ich erzähle es jetzt schon reingeguckt, ich habe es leider noch nicht ganz gesehen, in die Netflix-Doku über den Gründer von Bikram Yoga.
Ja. Jeffrey Bikram.
Genau.
Das ist ein Scherz.
Nee, deshalb habe ich eben gezögert, weil ich seinen indischen Vornamen nicht aussprechen kann oder nicht jetzt genau weiß. Was aufgefallen ist, auch im Zusammenhang mit Epstein und auch mit Michael Jackson, ist immer bei sexuellem Übergriff, haben wir eben auch schon gesagt, als wir unsere Folge Sopranos geguckt haben, es fängt immer damit an, dass diese Männer zu irgendwelchen fürchterlichen Uhrzeiten und völlig out of the blue Frauen in komische Situationen bringen, in ihren Gemächern, in einschüchternd großen, tollen Räumlichkeiten und immer um eine Massage bitten.
Hm. Pass auf, ich recherchiere gerade wegen einem anderen beruflichen Projekt über Sekten und habe zum unter anderem jetzt gerade das Buch gelesen von Lea Lasner, Allein gegen die Seelenfänger, meine Kindheit in der Psychosekte. Und es ist, es liest sich wie das Drehbuch zu einem Horrorfilm. Hm. Und fängt auch mit dem, also das ist ein Mädchen, die mit 13 schon sexuell missbraucht wird und zur Partnerin von einem Guru auserkoren wird. Das ist wirklich heartbreaking. Und da fängt es natürlich auch mit, also auch da spielen Massagen eine gewisse Rolle. Also so fängt es an quasi. Und ich muss sagen, nachdem ich mich ein bisschen schon im Thema Sekten drin bin, nicht, dass ich da vorher völlig unbeleckt gewesen wäre, unbeleckt klingt nicht gut in dem Zusammenhang, muss ich sagen, ich würde jetzt, glaube ich, auch nochmal unsere verdammte Erleuchtung nicht von einer anderen Warte aus sehen, unser Spiritualitäts-Podcast-Projekt, aber vielleicht ein bisschen anders nochmal kommen irgendwie. Also, weil ich gerade jetzt auch erfahren habe auf so Aussteiger-, Warnungssektenseiten und so, dass vieles tatsächlich anfängt mit, unseren Partnern hier, unseren spirituellen Partnern will ich nichts unterstellen, um Gottes Willen.
So sagen, wir haben alle.
Aber es fängt tatsächlich immer mit Esoterik an und es fängt ganz oft mit simplem Yoga an. Zum Beispiel die Mutter von Lea Lasner, die hat angefangen mit Yoga und Spiritualität, sich ein bisschen aus dem weltlichen Berufsleben und so zurückgezogen, auch Burnout, hatte einen Burnout, hat dann wahrscheinlich auch psychisch bedingt wahnsinnige Magenkrämpfe bekommen und sich eine Woche in den Wald zurückgezogen und ein Lichtwesen angebetet und kam damit in Berührung mit einer Seance, so einem Channeling nennen die das da und das war quasi die Eintrittskarte in diese Sekte. Also es geht schon wirklich viel über Leute, die erstmal einen Draht zum Spirituellen haben, extrem aus der Bedürftigkeit kommen, also da ist oft was vorgefallen, was Traumatisches.
Ja.
Und im Falle Sekten auch, muss man dazu sagen, oft auch das Geld haben, um sich das leisten zu können, weil die Sekten oder neue religiöse Bewegungen auch gerne mal Leute mit Geld suchen. Also und Massagen spielen auch eine Rolle. Also es ist auf jeden Fall, ich werde mich noch eine Zeit lang verfolgen, das Thema, und vielleicht werde ich
es auch. Das ist auch was ich gedacht habe, als ich unsere Leute getroffen habe, dass sie alles. Ich hatte immer bei jedem eigentlich den Eindruck, dass sie es gut mit den Leuten meinen. Trotzdem, also nicht trotzdem, aber es ist natürlich klar, ne, für Spiritualität fangen sich viele halt an interessieren, wenn sie eine Krise haben.
Mhm.
Und da können natürlich halt auch böswillige Menschen gut ansetzen.
Ja, ja. Böswillige Menschen. Die Spaßvögel der Woche, muss man sagen, kommen mal wieder vom Springer Verlag. Mhm. Mein Ex-Freund, nein, er war nie ein Freund, aber ein Bekannter von mir war Doof Alfonso. Don Alfonso ist ja, also ich verfolge ja das nicht wirklich, aber ich bin jetzt darauf aufmerksam geworden, dass er zum Beispiel hat Leute, die hat, er macht es, also ich kenne es von früher schon, da hat er andere Ziele, da ging es ihm halt auch um die Dotcom-Leute, also die New Economy irgendwie, die auch ihre Mitarbeiter ausgebeutet haben, also aus seiner Sicht ein hehres Ziel oder beziehungsweise eine Mission der Gerechtigkeit, und so sieht das wahrscheinlich immer noch. Jetzt hat das halt auf sogenannte Linke und Grüne und also, ja, Feministinnen auch ein bisschen abgesehen. Und er ist immer schon gut drin gewesen, so seine Leser und im Twitter-Fall Follower zu mobilisieren. Und es geht aber wohl so weit, dass Leute wie Sibel Schick tatsächlich so bedroht werden, körperlich wie verbal. Und jetzt hat es zu einer gewissen Fraktion an Leuten hat es mal gereicht und haben gesagt, so jetzt, ihr müsst jetzt mal ein bisschen was veröffentlichen. Es gibt einen sehr schönen offenen Brief vom der Volksverpetzer.de für Don Alfonso, der relativ fair und auf kollegial geschrieben ist auch, fand ich sehr gut. Gab es halt so eine Offensive mit diesem Mann, man muss diesen Mann irgendwie aufhalten oder ins Gewissen reden.
Mhm.
Oder irgendwas muss, oder auch die Welt kann es nicht so zulassen, dass er quasi so.
Die Welt,
die Zeitung.
Ja.
Die Stimmung gegen einzelne Personen tatsächlich macht, die dann unter Repression in ihrem Leben, in ihrem Alltag auch leiden müssen. Und die Empörung war, weiß nicht, ob ich es beurteilen kann, war relativ groß, aber der Diskurs war auf jeden Fall nicht, es gab einen Diskurs, es war nicht nur gegenseitiges Rumgetrolle. Aber Spaßvogel der Woche war natürlich dann unser Freund Ulf Poschardt, weil der hat sich dann plötzlich aus seiner Twitter-Pause, aus seiner Menopause hätte ich fast gesagt, zurückgemeldet, um zu sagen, alle Anständigen gegen einen. Und das war nicht ein interessanter Kommentar, weil erstes Mal, er will ja damit sicher nicht sagen, anständig ist ja eigentlich positives besetzt, ist ja semantisch positiv besetzt. Mhm. Also quasi die anständigen Leute gegen den einen Unanständigen, der quasi den Hetzer. Das wollte er sicher nicht sagen, weil er ist ja der Förderer von Don Alfonso. Er wollte damit quasi sagen, alle Pseudo-Anständigen, alle Heuchler gegen einen, der sich traut, die Wahrheit zu sagen. Oder einen, der vielleicht, oder sagen wir es generös, einen, der vielleicht mal ein bisschen auf den Putz haut einfach. Ne?
Mhm.
Und damit entwertet er, weil er hat ja ganz schön viele Follower und der Tweet hat auch Resonanz, das an sich unschuldige Wort anständig, gegen das es bisher nichts einzuwenden gab. Es gab ja, jetzt es ist ja ein bisschen Schimpfwort jetzt zu sagen, politisch korrekt, ne? Das ist ja nicht mehr so eindeutig, dass man sagen kann, es ist positiv besetzt.
Gar nicht, ja.
Und jetzt machen wir das Wort anständig auch noch kaputt.
Mhm.
Und es ist natürlich sehr...
Und es entwertet auch alle vernünftigen Argumente, die man gegen diesen einen da halt nun mal auch vorbringen kann und sollte.
Ja, es entwertet auch das, was vielen Frauen gerade passiert, Margarete Stokowski hat es in einem Interview gesagt, ich werde bedroht, Polizei, Anwälte, irgendwie können nichts ausrichten, ich habe mich daran gewöhnt, aber ich muss damit leben, dass Leute mir Drohungen, teilweise Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen in Briefkasten werfen, etc. Und mit so einem Tweet macht unser Spaßvogel Poschardt, weil ihm halt gerade danach ist, für den, ich habe es neulich schon zu dir gesagt, beim Café, für den seine Kinder wirklich sicher schämen, schraubt er daran, dass man auch, dass auch das zur Normalität wird und dass auch gewisse Wörter kaputt gemacht werden. Weil wir gerade bei Margarete Stokowski sind, die hat mal getweetet, was tragt ihr eigentlich zur Springer-Enteignung? Und dann haben halt Leute irgendwie zum Beispiel ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, bevor ich was Falsches zitiere, aber es war auf jeden Fall ein Tonsteine-Scherben-Zitat. Und Dagmar Rosenfeld, die stellvertretende Chefredakteurin der Welt, N24. Kooperation hat sich bemüßigt gefühlt zu sagen, aha, was ist denn jetzt los mit euch Linken? Ihr macht doch auch hier Gewaltstimmung, genauso, ihr seid auch nicht besser als der Don oder schlimmer sogar, weil eben Leute, ja, im Prinzip hat sich einfach gezeigt, dass sie dieses Zitat nicht kannte, was im Grunde genommen auch ganz okay ist, wenn man dann vielleicht nochmal in sich gehen würde und sagen, ja, okay, gut, war vielleicht doof von mir. Hätte ich nicht gleichsetzen sollen, kannte ich nicht, etc. etc. Aber dazu scheint die Weltklique, ich nenne sie mal so, auch nicht in der Lage zu sein für eine simple sorry, I was wrong about that. Überhaupt ein Eingeständnis der, ja. Wir haben im Brennerpass ja schon früher darüber gesprochen, einfach mal zu sagen, es war doof von mir. Das ist wie dumm kann man ja immer sein, das passiert uns ja auch. Aber man kann auch sagen, wie doof von mir.
Wie dumm von mir?
Ja, Entschuldigung, wie dumm von mir, sorry. Ja, und es geht weiter. Auch Robert Hallam hat sich nicht entschuldigt, der Gründer von Extinction Rebellion.
Ja, das habe ich nicht gelesen, was war da?
Na, der hat gesagt, dass der Holocaust ist für ihn nicht so, das macht ihn nicht so fertig, weil it's just another fuckery in history. Sowas gab's oft, meinte er. Ja. Darauf hat, glaube ich, sein Verlag, ich weiß nicht, was Ullmann, was Kibi, ich weiß es gerade nicht, krieg's nicht hin, gesagt, okay, unter den Umständen müssen wir leider die Veröffentlichung seines jüngsten Buches zurückziehen, weil that shit doesn't fly.
Zu dumm.
Ja. Auch der hat nicht gesagt, ah, wie doof von mir. Nicht, dass es das Beste, nicht, dass es das komplett entschuldigen würde, aber das wäre ein Anfang, finde ich. Ja. Und dann haben wir noch die Chinesen, die auch in der autonomen Region, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Xinjiang, bin ich ganz sicher, einfach auch Internierungslager haben. Für die Uiguren. Weißt du, wer die Uiguren sind?
Das sind Muslime, ne?
Ja, also eine muslimische Minderheit,
ja.
Eine religiöse Minderheit. Und aus dessen Umfeld gibt's oder gab es in der Vergangenheit auch tatsächlich schwerere Terroranschläge. Aber da macht man halt, ich glaube, da kann man tatsächlich von dem Wort, gute alte Wort Sippenhaft mal wieder ausgraben. Mhm. Was die Chinesen hier machen, das ist jetzt gerade rausgekommen über geheime Dokumente, Satellitenbilder, dass da riesige Internierungs- und Umerziehungslager gibt, in denen sicher auch nicht Avocado zu Frühstück gibt jeden Tag.
Ausgerechnet Avocado, Bernie? Ja.
Ah, ich habe übrigens neulich gelesen, in einem Bahnmagazin habe ich gelesen, Avocado soll man auch nicht mehr essen. Ist natürlich nicht gut.
Hä? Natürlich nicht.
Ja, hältst du dich da dran?
Ja, vielleicht ein bisschen.
Erklär doch mal den Hörern überhaupt, warum.
Warum? Achso,
sind nicht alle so woke wie wir.
Achso, yeah, damn it. Die Avocado ist, ich glaube, um die Avocado herzustellen, sie wachsen zu lassen, braucht es, glaube ich, eine Menge Ressourcen. Es braucht eine Menge, ich glaube, Wasser und es wird natürlich auch alles doll transportiert. Also es gibt, klar ist die Avocado irgendwie toll und gesund, aber sie ist jetzt nicht in dem Sinne klimaneutral.
Ja, okay, aber ich sag dir was, erst wenn die Betriebspsychologin aufhört, Avocado zu essen und Flugreisen zu buchen, erst dann bin ich wirklich besorgt. Dann hat's was zu bedeuten. Ich gehe sparsam mit dem Thema Avocado um, kauf's nicht oft, aber ich bin noch nicht weg davon, muss ich sagen. Ich informiere mich noch. Das war's mit wie dumm, war ja auch einiges.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu Pop.
Pop.
Pop Culture.
Es war die Woche, glaube ich, wo wir viel zu Ende gesehen haben.
Ja.
Es geht so. Nee, was haben wir zu Ende gesehen? Wir haben Succession haben wir zu Ende gesehen.
Pass auf. Genau. Du hast Succession zu Ende gesehen. Es endet mit dem Mic Drop of the Sench.
Bernie, ich habe letztes Mal schon gestutzt bei unserem Gespräch. Es endet nicht mit einem Mic Drop. Er zerreißt Zettel, aber er droppt nicht das Mic.
Ja, aber das ist doch, das sagt man doch so. Ein Mic Drop.
Ja, weil er macht so. Ich dachte, du verwechselst das, weil er macht wirklich einen Mic Drop.
Ja, beim Rap.
Bei dem Rap. Und das ist wirklich ein Mic Drop. Ah, okay.
Ja, aber ein Mic Drop ist quasi auch, man sagt es auch, wenn man quasi ein Statement macht und also wirklich ein brutales Statement.
Okay. Aber er zerreißt diese Zettel, was hat mir auch schon gefallen.
Ein Paradigmenwechsel sondersgleichen.
Verstehe, das war mir nicht so bewusst. Ja. Wie dumm von mir. Aber ich habe gedacht, er zerreißt diese Zettel. Und legt diese hin, so sein ganzes, alles, was er sich...
Aber es ist vielleicht auch ein Spoiler. Also wer Succession noch nicht zu Ende gesehen hat, es hört auf mit einem Plot-Twist, den du kommen sahst vielleicht, ich mir nicht so sicher war. Aber weil im Prinzip auch die ganze Staffel davon handelt, verschiedene Charaktere, wie zum Beispiel unseren Freund Kendall, so zu dekonstruieren oder so in eine Richtung auch auszurichten inhaltlich, dass man am Schluss nicht mehr genau vorhersagen kann, wie sie sich verhalten. Und trotzdem aber immer so Storylines mitlaufen, das finde ich bei Succession fantastisch, im Hintergrund mitlaufen, dass man sich vorstellen kann, wenn der Charakter sich jetzt doch anders entscheidet, als man dachte,
ja,
dann ist es plausibel, weil ja noch was im Hintergrund mitläuft, von dem wir teilweise nichts wissen. Denn Succession macht was ganz, 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 ganz clever ist. Succession, wenn du genau darauf achtest, geht chronologisch vor, aber sagt nicht, okay, in der Folge passiert das und dann am nächsten Tag geht's damit weiter, sondern Succession pickt sich in jeder Folge ein Zusammenkommen aller Hauptcharaktere heraus. Das kann irgendwie eine Fahrt nach England sein oder auf dieser Tech-Conference oder vor Gericht.
Oder die Fahrt auf der Yacht.
Ja. Oder die Fahrt auf der Yacht. Pickt sich was raus, wo alle zusammenkommen, spielt dann die ganzen Konstellationen gegeneinander aus. Pause, Sachen passieren, Gespräche werden geführt, Intrigen werden geflochten. Ein Monat später, vielleicht zwei Wochen später, vielleicht ein halbes Jahr später, gab es auch in der Staffel, zoomen wir uns wieder ran an die nächste große Zusammenkunft der Roy-Familie. Und es ist so clever, weil im Prinzip erfährst du dann immer, wirst auf den neuesten Stand gebracht, aber du weißt nie alles. Und du gibst der Serie auch ganz viel Luft zum Atmen und zwingst sie nicht in so eine Hierarchie der Ereignisse oder in so eine strikte Chronologie und lässt ihr Luft und lässt dir als Zuschauer auch Luft, selbst rauszufinden, was passiert ist und wie sich die Konstellation und die Liaison gerade verändert haben irgendwie. Mhm. Das ist ein bisschen so ein missachteter Aspekt von der Serie, dass es nicht nur super lustig und super witty und tolle Dialoge und die schönsten Beleidigungen der Welt, sondern dass es einfach auch wirklich handlungsmäßig sehr gut und präzise konstruiert ist.
Mhm. Das ist sehr gut. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass die Charaktere alle immer größer werden in ihrer Reichweite, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich entwickeln. Figuren entwickeln sich sehr. Und auch die Beziehungen untereinander. Und ja, ich bin wirklich heiß auf die dritte Staffel.
Ich sag dir, ab der dritten Staffel gewinnt Succession 1000 Emmys und Golden Globes und weiß der Geier was. Und ab der dritten Staffel fängt's an, dass die Leute über Kendall oder Tom oder Schiff reden wie über Tony Soprano oder über Don Draper damals. Oder Betty Draper, geht ins allgemeine Kulturgut
über. Genau, das wären Figuren, ja.
Ja,
genau. Ich hab dazu gesagt, ich glaube, es wird immer einen Begriff dafür geben, wie Romans Gesprächsführung, wie er manchmal Dinge anteast, wo er irgendwas völlig Absurdes sagt. Einfach nur so Versuchsballons, gucken, wie Leute auf diese Absurde reagieren. Und dann sagt er, nee, das habe ich nicht ernst gemeint. Oder vielleicht doch, wollen wir es tun? Nein, lieber nicht, ich bin weg. So, also das für dieses Verhalten wird es immer einen Begriff geben.
Ja, das ist übrigens auch ein gutes Stilmittel für die Bühne, finde ich, für Stand-Up-Comedy. Ja,
natürlich, oder? Das habe ich nicht ernst gemeint, oder doch? Niemand wird es hier erfahren und weg.
Ja, finde ich gut. Ja. Ich finde sowas, Kendall wird in einem Jahr, wird er quasi so ein bisschen... Wird er der Baby Yoda von Gesellschaftsdrama sein.
Oh Gott, der Baby Yoda. Du leitest über auf Mandalorian.
Ja, genau.
Der Baby Yoda macht das Internet heiß, oder?
Ja, und es gibt doch kein Merch von Baby Yoda, obwohl Weihnachten vor der Tür steht.
Was machen wir?
Ja, aber eigentlich ist es
sympathisch. Merkt keiner, Bernie.
Eigentlich ist es sympathisch, dass es nicht so durchgeplant war. Ja,
das stimmt.
Obwohl vielleicht ist es ja auch...
Aber in Europa kennt es ja auch noch keiner.
Ja, genau.
Theoretisch.
Mandalorian bleibt ziemlich irre und wird zusammengehalten von dem Thema Western, Star Wars Mythologie und Baby Yoda. Mhm. Und quasi, obwohl ich nie...
Aber entschuldige, sieht man Baby Yoda viel oder sieht man immer
andauernd?
Andauernd?
Baby Yoda ist die Hauptfigur.
Ach was?
Neben Mando selbst.
Und ist er dann richtig Baby, sagt er Brust trinken, ich muss oder?
Nee, der sagt gar nichts. Der guckt nur. Right. That's the magic. Und man muss auch sagen, Pedro Pascal hat noch kein einziges Mal seinen Helm abgenommen. Und ich bin mir mittlerweile auch gar nicht mehr sicher, ob es überhaupt passieren wird. Mhm. Es gibt wenig Beweise dafür, dass er wirklich mitspielt. Es ist seine Stimme.
Das ist wirklich, ja.
Ich muss sagen, in Folge 3, die ich jetzt gesehen habe, war ein bisschen was, also ein bisschen cheesy, ein bisschen campy an einer Stelle. Und das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Ich halte Jon Favreau nicht für den subtilsten Filmemacher. Aber ich bleib dabei. Es ist auf jeden Fall, es ist amüsanter als so manch anderes, was man von Star Wars in letzter Zeit gesehen hat.
Übrigens, auf Bento war jetzt gestern ein Artikel. Auf Bento. Ja, aber wir waren erster da. Nee, das stimmt nicht. Also über genau das Thema, über das wir gesprochen haben. Es wird zu viel und na klar, jeder europäische Mandalorian-Fan, Star Wars-Fan, der es jetzt gucken will, Also die Piraterie kommt zurück, versucht sich halt irgendwo das zu besorgen, weil einfach Sky es erst Monate später kommt oder also ich rede jetzt nicht nur von Mandalorian, auch andere Serien oder halt Disney Plus überhaupt erst nächstes Jahr im März, glaube ich, in Deutschland und Europa startet.
Ja, ja, but it's on them. Mhm. Apropos, ne, was du ja aber mittlerweile gucken darfst,
ja,
ist Watchmen.
Ja.
Wie weit bist du?
Leider halt doch. Es sind nur 3 Folgen bis jetzt drin. Die habe ich natürlich verschlungen bis jetzt, aber mehr ist nicht.
Okay, jetzt dein erstes Fazit.
Ich habe die erste Folge gesehen und war begeistert. Ich habe die zweite Folge gesehen, war auch begeistert. Und jetzt habe ich aber ein bisschen Angst gekriegt, weil, ich will nicht spoilen, aber es passiert etwas, wo ich jetzt das Gefühl kriege. Und dann fiel mir wieder ein, dass es ja der Lostmacher ist, der das gemacht hat. Ich habe ein bisschen Angst gekriegt, dass die Serie mir alles erzählen kann und will. Also eine Figur, die in der ersten Folge noch sehr positiv besetzt ist, es wird etwas in der zweiten Folge über sie rausgefunden, was man nicht hat kommen sehen. So, und es passieren auch Dinge wie, naja, es gibt den Begriff des Deus Ex Machina, in dieser Serie gibt es also etwas, das aus dem Himmel kommt und auch Dinge grundlegend verändern kann.
Ja, aber das ist ja...
Das macht mir ein bisschen Sorgen.
Ja, aber das ist ja, das Deus Ex Machina, Deus Ex Machina macht man sich ja drüber lustig, wenn man quasi die Handlung sich dreht in eine Wendung, die quasi eigentlich nicht organisch herleitbar ist, sondern einfach plötzlich ist einfach so, wo der Drehbuchschreiber durchscheint und sagt, der will das jetzt so.
Okay,
aber das ist ja voll beabsichtigt. Trägt ja farceartige Züge mit dem Deus Ex Machina, was du meinst, mit aus dem Himmel.
Ja.
Und bei David Lindelof, du hast Angst, dass er dir alles erzählt. Bei David Lindelof hatte man eigentlich Angst, dass er dir nicht genug erzählt.
Naja, ich habe Angst, dass er jede mögliche absurdeste Wendung nur um der absurden Wendung willens mir erzählen könnte. Das ist meine Sorge.
Ja.
Dass es ein Stilmittel ist, Selbstzweck.
Ja.
So ein bisschen, glaube ich, auch, warum ich letztendlich Lost nicht mochte.
Ja, aber... Ich verstehe die Bedenken gegen Lost, aber ich finde, bei Lost war schon immer der Wille zu merken, alles miteinander zu vernetzen und so einen Gesamtmythos zu schaffen irgendwie. Mhm. Der natürlich seine Löcher hatte, weil er vielleicht irgendwann auch die Auswüchse zu wüst waren. Aber in dem Fall, glaube ich, ist das alles so contained, sagt man auf Englisch.
Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich werde es auch weitergucken und ich hoffe ganz dringend darauf.
Den Eindruck habe ich nämlich schon.
Weil ich es ganz, eigentlich ganz großartig finde. Die Figuren und diese ganze Welt und alles.
Also pass auf, ich bin jetzt bei Folge 5 und es stellt sich immer mehr raus, dass das Watchmen, was man erst denkt, so, Damon Lindelof ist es, oder was die Zweifler sagen, das ist doch kein Watchmen und so, dass es im Prinzip sehr nah ist an dem, was Alan Moore damals mit seinem Comic gemacht hat. Mhm. Wie die Charaktere gestaltet sind, worauf es raus will, die Fantasie, die alternative Realität, die bemüht wird, es ist alles, orientiert sich eigentlich, man merkt immer mehr, wie sehr sich es eigentlich an dem Dings orientiert und wie eigentlich doch alles wiederkehrt, was man aus Watchmen kennt.
Ja.
Und
es hat immer wieder Szenen, finde ich, was mir im Comic so gefallen hat, die aus der Zeit zu fallen scheinen. Also zum Beispiel, wenn sie telefoniert zum Beispiel mit Dr. Manhattan.
Ja.
Und da über eine ganze Folge da Witze erzählt. Wo du denkst, das verschwindet so. Es fällt aus dem Raum Zeitkontinuum. Sie schickt das so in den Raum hinein und es ist da und es zieht sich über die ganze, es fällt aus der Zeit.
Was aber auch so toll ist, dass es nochmal eine ganze Mythologie von, ich weiß nicht, wie viele Jahre vergangen sind, 30, 40 oder so.
Ja.
Sie war ja auch dann, nach Silk Spectre, also nach dem quasi, der, wo die Handlung des Comics stoppt, war sie dann später ja auch nochmal als Comedienne unterwegs. Ne?
Ach.
Also ganz in der Tradition ihres Vaters, Blake Edwards, der Comedian. Mhm. Und auch das scheint ja durch in diesem Telefongespräch, weil sie ja Witze erzählt.
Ja.
Also das ist so.
Stimmt. Ja.
Das ist eben sehr auf Gesamtheit bedacht und auf Vollständigkeit. Und ich vertraue Damon Lindelof jetzt eigentlich schon immer mehr. Und ich kann dir sagen, dass du wirst da noch Sachen sehen, wo du denkst, wow, die hätte ich ja gern im Watchmen-Film von Zack Snyder gesehen.
Ja.
In Callbacks auf das Original-Comic. Also, da kommt noch was auf dich zu, Rüdiger.
Ich Freue mich drauf.
Unter anderem eine Folge speziell gewidmet dem der fantastischen Figur des Looking Glass.
Looking Glass, ja genau. Ja.
Okay. So, also pass auf, was habe ich noch gesehen die Woche? Ich habe mal wieder, nach ein paar Staffeln nicht ausgelassen, habe ich mal wieder in American Horror Story reingeschaut. Apocalypse. Und muss sagen, es ist nach wie vor einfach furchtbar trashig und auch ich bin auch nicht so ein großer Fan von den Schauspielern. Ich liebe Sarah Paulson, ich finde die eine fantastische Schauspielerin und die ist natürlich auch wieder fantastisch in der Staffel. Es geht um das Ende der Welt und eine Sekte, die sie nach dem Ende der Welt gründet. Und aber es ist ziemlich albern. Und es wundert mich so ein bisschen, weil wie hieß denn die Serie mit die O.J. Simpson Story? American Crime Story oder so hieß doch das ähnlich. So ähnlich ist es doch. Auf jeden Fall Ryan Murphy, der Macher, hat ja auch ich gucke jetzt mal schnell nach, wie es heißt, macht ja verschiedene Serien. Hat, glaube ich, einen riesen Netflix-Deal auch mit American Crime Story heißt es. Ein riesen Netflix-Deal, wo er 1000 Sachen die nächsten 100 Jahre für Netflix machen darf. Und American Crime Story, der O.J. Simpson-Ableger, war wirklich gut und fällt mir heute noch schwer zu glauben, dass es vom selben Serienmacher ist. Staffel 2 war dann über den Versace-Mord. Haben wir, glaube ich, einmal kurz angeschnitten. Fand ich nicht so gut, aber auch nicht schlecht. Mhm. Okay. Dann haben wir beide geguckt, The Roast of Shahak Shapira.
Ja.
Und wir waren
ziemlich angetan.
Ja.
Muss man wirklich sagen.
Ja.
Ich bin angetan auf eine Art und Weise, dass ich denke, das habe ich die. Scheiße, ich. These are my people, ich möchte da sitzen. So, ich bin ganz. Also, genau, es ist. Shapira lässt sich roasten von Kenan Al.
Ah.
Faisal Kawusi, Maxi Stettenbauer moderiert das Ganze.
Ja, Schwamm drüber.
Schwamm drüber. Michaela Schäfer, ja, das, was sagt man, wie sagt man, Erotikmodell?
Ja.
Eco Fresh und Erica Radcliffe.
Ja.
Und ja, wir kennen ein paar Leute persönlich oder verfolgen sie und es ist ein guter Roast und wir wollen wirklich hervorheben, Kenan Al, der die Eröffnung macht und der das wirklich brillant macht.
Ich hab dir geschrieben, he's on fire.
He's on fire, ja. Ein Mittel des Roasts ist ja, sich so gegenseitig hochzunehmen, wie berühmt oder wie bekannt oder wie scheiß unbekannt bestimmte Leute sind. Kenan Al hat wirklich ist natürlich der, den ich jetzt am besten kenne, weil ich schon öfter mit ihm aufgetreten bin, irgendwo bei Veranstaltungen oder auf seiner Comedy-Bühne, der wirklich vielleicht der unbekannteste von den Comedians ist, aber er hat es halt wirklich, finde ich, mit am besten gemacht. Und er trifft unter anderem die fantastische Entscheidung, die Michaela Schäfer, wo man erstmal denkt, natürlich ist sie irgendwie ein leichtes Opfer, weil sie ist keine Komikerin, sie ist bekannt für etwas, was über das sich auch natürlich leicht Häme ausschütten lässt. Und er tut's nicht, sondern er behandelt sie galant und
wie ein Ehrengast.
Wie ein Ehrengast. Ja. Und das ist fantastisch.
Das ist eine richtige Entscheidung, wie sagst du, sehr treffend. Ja. Hast du auch gesehen, wenn Michaela Schäfer dann zum
Richter natürlich, geht? Ja.
Da sind ein paar gute Stinger.
Sind ein paar sehr gute Gags dabei. Ein
paar gute Stinger dabei, ne?
Ja, und auch, und sie macht's als Erster an diesem Abend. Dieses Motto, ich muss euch alle googeln, weil ich kenne ja keinen von euch. So, wo du denkst, ja, es stimmt, ist sie.
Ja, eigentlich ist sie der Star, ne?
Sie ist der fucking Star.
Ja. Sie ist bekannter als Eco Fresh wahrscheinlich.
Ja. Eco Fresh fand ich sehr gut, den Gag. Ein Mann, der so heißt wie das einzige Waschprogramm, das ich mir leisten kann. Ist natürlich wahrscheinlich sehr alt und auch auf sich sehr offensichtlich, aber finde ich sehr lustig.
Ich fand wirklich gut, dass Eco Fresh hat die anderen geroastet, auch quasi kannte kein Pardon, aber hat es schon immer aus einer Warte rausgemacht, ich bin eigentlich kein Comedian.
Genau.
Also hat da noch eine gewisse Bescheidenheit, in der Überheblichkeit noch eine gewisse Bescheidenheit gezeigt.
Hat auch so ein bisschen anderen Gestus. Er hatte so ein bisschen was von, es war musikalischer, was er gemacht hat.
Ja.
Er war allein von der Stimme her energetischer.
Ja. Ja,
und er hat auch gesagt, Leute, was ihr hier macht, also so, sich zu battlen, das habe ich schon in den 90er gemacht, einhändig, weil ich mit der anderen Hand verfeindete Gangmember von mir fernhalten musste.
Ja.
So, ist auch nett, ja.
Was ich sehr gut fand, war der Gag von Kenan Al, wie er zu Shahab sagt, Alter, warum brauchst du eigentlich einen Roast?
Ja,
du hast doch deine Sendung.
Ja, genau. Ja.
Reicht dir das nicht als?
Er hat auch, ja, er hat auch sehr, man muss auch sagen, dass der Geroastete sich selber köstlich amüsiert hat.
Ja, das war schön, das war herzerwärmend.
Es war herzerwärmend, obwohl er kichert so lustig. Ja. Aber das fiel eigentlich gar nicht weiter auf, weil Erica Radcliffe so unglaublich creepy gelacht hat.
Ja. Hast du dann ihren Roast auch gesehen?
Natürlich, ich habe das alles gesehen.
Ich finde, der war gagmäßig nicht so stark, aber ich finde, aber sie hat so eine morbide Wiener Gehässigkeit an den Tag gelegt, dass ich mich teilweise selbst angegriffen gefühlt habe.
Na, und ihr Ruf arbeitet natürlich auch für sie. Ich glaube, vor ihr hat noch alle ein bisschen Angst.
Ja. Ich glaube, es mit dem Scheidenpilz macht tatsächlich was mit den Leuten.
Mhm. Naja, ja.
Da spricht sie selbst drüber, das ist nicht unsere.
Ja, das haben schon klar.
Nicht wir uns ausgedacht. Nicht antifeministisch gemeint, sondern das ist tatsächlich was, womit sie sehr offensiv umgeht, hat auch ihre Sexualität und der Ungehemmtheit, mit der sie darüber spricht, ist ja, glaube ich, auch noch irgendwie Mitte 20 erst und so.
Ja.
Da müssen schon manche Leute so ein bisschen den Hut ziehen davor auch.
Und ich sag dir was, einer macht den Gag, ich weiß leider nicht mehr wer, Erica, das Einzige, was an dir weiblich ist, ist deine Unsicherheit. Und dann hört man sie still im Hintergrund sagen, oh, das ist sehr gut.
Das ist sehr gut, ja. So nach dem Motto,
das ist auch wirklich sehr, also.
Das schreibt er sich auf quasi.
Ja.
Das ist auch wirklich sehr gut. Ja, sehr gemein aber auch.
Sehr gemein?
Ja. Ja. Es ist auch nichts typisch Weibliches.
Naja.
Es ist vielleicht was typisch, es ist eher was typisch für ein, sorry, dass ich es sage, aber es ist eher was typisch für ein Comedian ist.
Ja.
Also ein Comedian basiert.
Naja, aber ich glaube, es zielt schon ein bisschen darauf, dass Männer, die so talentiert sind wie Erica Radcliffe, treten anders auf als Erica Radcliffe.
Männer, die so talentiert sind?
Ja.
Ein Mann,
der so talentiert wäre wie Erica Radcliffe. Oder Comedians im Allgemeinen, Männer im Allgemeinen tendieren bei, sag ich mal, wenn du einen gleich talentierten Mann und eine gleich talentierte Frau hast, der Mann wird im Zweifelsfall sich immer tendenziell für die größere Kartoffel halten.
Ach so, du meinst, dass sie
Weil Jungs funktionieren, ja.
Und dass sie mit ihrer Unsicherheit mehr hausieren geht.
Nee, nicht hausieren.
Dass
Frauen, Frauen werden, so wie Frauen erzogen werden, sind Frauen per se leider unsicherer. Obwohl sie gar keinen Grund dafür haben.
Ah,
okay. So meine ich das.
So meinst du das. Okay, du meinst, Erika geht quasi selbstbewusster mit ihrer Unsicherheit um? Auch nicht.
Nein, selbst sie ist ein bisschen unsicher.
Ja, aber das merke ich allen an, finde ich.
Ja.
Da muss man nicht so tief hinter die Kulisse gucken, dass so ist auch jemand, der einen auf dicke Eier macht, eigentlich total unsicher ist.
Ich finde, Maxi Stettenbauer könnte ein bisschen unsicherer sein.
Dem wird es nicht schaden.
Ne? Dem wird es nicht schaden. Obwohl er wahrscheinlich wirklich sehr nett ist.
Aber wenn ich zum Beispiel Mario Barth sehe, dessen Unsicherheit, die schreit mich förmlich an, finde ich.
Das magst du jetzt sehen, Bernie, aber ich glaube, kaum jemand nimmt das als unsicher wahr.
Ja. Ja. Ich schon.
Ja, natürlich.
Der belastet mich mit seinen Traumata.
Ja.
Ich wünschte mir, der wäre nicht so unsicher. Dann würde ich ihn vielleicht auch lustiger finden. Okay, gut. Apropos unsicher. Jetzt kommen wir zur unsichersten Sopranos-Folge, die wir bisher hatten. Nämlich Staffel 1, Episode 11. Und hast du noch was gesehen? Ist noch was los, wenn zum Popkultursektor?
Ich springe schon wieder so wild. Ich habe Jumanji zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Du kennst ihn natürlich, oder? Den ersten Jumanji.
Den allerersten. Nicht mit The Rock.
Von 18. Ach so, doch, mit The Rock. Jumanji, ja. Der Film, also der erste. Jumanji, da steht noch nicht 1, 2, 3 dahinter, sondern einfach Jumanji.
Ja, The Rock, Dwayne Johnson.
Es gibt drei
Jumanjis.
Ja.
Ja, aber The Rock.
Ich weiß ja nicht, ob in 2 und 3 noch The Rock dabei ist, aber.
The Rock ist war in den 80ern kein Schauspieler, lieber Rüdiger Rudolph.
Gut, dann habe ich nicht Jumanji gesehen und ich habe auch nicht The Rock gesehen, oder was habe ich denn dann gesehen, Bernie?
Also es gibt ein Original Jumanji mit Robin Williams.
Ach.
Ja.
Das siehst du, das weiß ich doch gar nicht.
Und dann gibt's einen von 2017 und dann gibt's einen von 2019.
Okay, also ich habe den mit The Rock gesehen. Und der heißt einfach Jumanji. Ach, siehst du, das ist ja ein Ding.
Ja. Ja, weil, also der Original.
Ich habe gesehen Jumanji.
Willkommen im Dschungel. Wie das Bilderbuchlied ist.
Ach, der ist von 2019. Ach, das ist ja ein Ding.
Ja.
Und es gibt einen alten Jumanji von 1995 mit Robin Williams. Das ist ein Ding.
Ja.
Den habe ich nicht gesehen.
Ja.
Ich habe den mit The Rock gesehen.
Okay.
Das ist natürlich nicht der Ernste.
Wie fandst du den?
Ich fand den gut.
Ja.
Ich fand den super.
Ja.
Du nicht?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ach, also ich fand den großartig. Die Prämisse, dass...
Ich weiß, worum es geht. Ich kenne alle Trailer. Also, mein Sohn hat den im Kino gesehen. Ja.
Aber diese Prämisse, 4 Jugendliche mit allen ihren Unsicherheiten, all ihren Problemen, die man als Jugendlicher hat, stecken plötzlich in diesen Körper von diesen Übermenschen The Rock und ich habe leider weiß leider den Namen der Schauspielerin nicht und aber auch halt so lustigen Leuten wie Jack Black und Kevin Hart. Aber vor allen Dingen The Rock funktioniert extrem gut. Ich find's sehr lustig. Also ich habe mich mit meinen Kindern prächtig amüsiert.
Ja, jetzt kommt Teil 2 ins Kino. Wo hast du den eigentlich gesehen? Ist der auf einen?
Der ist jetzt gerade auf Netflix.
Ah ja, okay. Ja, könnte ich auch mal direkt mal reingucken.
Genau.
Die Schauspielerin, die du meinst, die hat auch, die kennt man aus Guardians of the Galaxy. Und sie ist die sehr talentierte, äußerst sympathische Karen Gillan. Ich glaube, sie ist Schottin. Stimmt es? Aus Inverness, genau.
Da kenne ich sie auch. Inverness, da war ich auch schon mal. Das ist schön.
Ja?
Ja.
Ich habe gestern so einen Thriller auf Netflix gesehen, Caliber. Der spielt auch in den schottischen Highlands. Mhm. Der war aber ganz schlecht.
Gut.
Der war nicht gut. Mhm. Okay.
So, jetzt Sopranos.
Sopranos. Die Folge heißt Nobody, Staffel 1, Folge 11. Die Folge heißt Nobody Knows Anything. Mhm. Und ich finde, es ist ein fantastischer Titel, weil im Prinzip bist du Sopranos gewöhnt, ne? Du fährst schon beim Intro, fährst du schon zu so Tonys Haus und dann geht so ein bisschen der Alltag vor sich. Und der Alltag wird in der Folge aber vollkommen unterbrochen. Und plötzlich ist ein bisschen Schluss mit lustig und mit Alltag und Sopranos so vor sich hinleben und die Storylines entwickeln sich so langsam weiter. Plötzlich ist was los.
Ist was
im Busch. Ja. Ein richtiges Problem. Es geht los mit Szene im Bordell. Übrigens ein sehr, sehr heimisch wirkendes Bordell, ne? Auch die Puffmutter ist sehr sympathisch, verständnisvoll. Mhm. Man kann durchaus nachvollziehen, warum die Leute, unter anderem die Soprano-Crew und der korrupte Cop, sich da wohlfühlen, oder?
Ja, ja.
Ja, ja, jetzt tust du so, ja, ja, der Bernie da.
Ja.
Genau. Würdest du es nicht?
Ja, natürlich, Bernie.
Ja, okay, gut. Du würdest es nur ungern zugeben. Auf jeden Fall, Pussy, wie heißt der, Bombardiero?
Bompensiero.
Bompensiero hat einen Hexenschuss und eine Razzia gibt's auch noch. Mhm. Und danach sagt der Cop, den Tony auf der Paylist hat, oder wie man sagt, Payroll hat, ich glaube, Pussy ist verkabelt. He's wearing a wire.
Nee, er sagt nicht, ich glaube, sondern er sagt, er weiß es. Ja. Weil die Frage, ob er glaubt oder nicht, das macht Tony relativ schnell sehr klar. Hier geht's jetzt richtig ans Eingemachte. Pussy ist jemand, den er liebt. Das ist Familie und er muss sich, und das ist die schwerste Anschuldigung überhaupt.
Ich finde es übrigens krass, wie Tony den Cop echt so rumbosst.
Ja.
Und das wird, macht er immer schon, aber in der Folge wird es nochmal betont. Er sagt zum Beispiel, Fuckface, where you going?
Mhm.
Und selbst wenn der Cop wirklich melancholisch und philosophisch wird und auch so ein bisschen ja auch zu seinen Unsicherheiten plötzlich steht, ist er sagt, wenn sein Vater so rumgetobt hat wie Tony gerade in dem Moment, hat er sich unterm Bett versteckt. Mhm. Wo versteckst du dich, Tony? Eigentlich hätte ich wissen sollen, dass das so, aus Game of Thrones weiß man ja, wer längere Monologe halten darf, der bisher nicht durch längere Monologe aufgefallen ist, ist bald ein Kopf kürzer.
Mhm.
Und tatsächlich Marcasian, jetzt wird der Cop-Name erstmal auch richtig präsent ausgesprochen in der Serie, bringt sich um später, nachdem er im Stau steht.
Es ist sehr schön, dass er es so eilig hat damit.
Ja, genau. Ja, aber ich finde, man möchte auch nicht abtreten, um eine halbe Stunde vorher im Stau gestanden haben.
Nee.
Es geht ja um Kontrolle, wieder Kontrolle über was zu erlangen, worüber man die Kontrolle verloren hat. Und der Stau ist ja das Gegenteil davon. Mhm. Das finde ich sehr plausibel. Das finde ich auch wirklich, wirklich, ja, wirklich sehr gut gemacht.
Mhm.
Alles spielt verrückt irgendwie. Keiner weiß, wer ist jetzt die Ratte, sagt man da im Jargon. Plötzlich greift auch endlich mal diese Junior-Storyline, dass Tony ja eigentlich bei ihm so ein bisschen Persona non grata sein müsste oder eine Person des Misstrauens, weil er ja zum Psychiater geht. Plötzlich erfährt aber Junior, dass von Livia, Tonys Mutter, dass der sich hinter seinem Rücken mit seinen Kapus trifft, also eigentlich mit Juniors Kapus trifft und die Entscheidungen im Altenheim dann auch fällt. Und Junior Soprano entscheidet sich auch Tony zu disintegrieren, wie der Mandalorian sagen würde.
Ach so.
Es kommt alles, also jetzt, wie gesagt, nobody knows anything. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Die Folge endet mit einem Cliffhanger. Alles ist irgendwie so von Angst und Unsicherheit geprägt.
Alles steht unter der großen Frage, trägt Big Pussy Pompizio ein Wire oder nicht?
Ja.
Pauline unternimmt den sehr schönen Versuch. Also genau, Toni sagt zu ihm, ich möchte, dass du das siehst. Wir müssen sicher sein, 110%. Ich möchte, dass du dieses verdammte Kabel siehst. Woraufhin Pauline die fantastische Idee hat, mit Big Pussy in die Sauna zu gehen.
In einen Schwitz,
was ja, mir ein toller Begriff ist. Aber es ist in der Tat dann so, er will sich nicht ausziehen.
Ja, genau.
Das ist ein bisschen wie der Donnie Brasco-Szene, wo die Schuhe ausziehen müssen.
Kann ich mich nicht mehr erinnern.
Bernie, das weiß ich nicht.
Ich bin doch der schnell Enttäuschte von uns.
Ich sage doch gerade, ich war nicht enttäuscht, dass diese Szene so toll ist. Ja.
Ja. It's a lot to love about Folge 11. Zum Beispiel, jetzt erst bei dem Rewatch fällt mir auf, dass Livia, also Tonys Mutter, boah, ich habe die damals wirklich gehasst beim ersten Mal sehen, ne? Also richtig so, mir war unwohl, wenn ich die gesehen habe. Jetzt finde ich sie teilweise lustig, ich kann mehr darüber lachen und ich kann auch diese schauspielerische, Nancy Marchand heißt die Schauspielerin, kann es auch richtig würdigen, wie gut die spielt. Und eine fantastische Szene, wo Carmella zu ihr ins Altenheim kommt und ihr so ein bisschen, auf Bayerisch bei uns hat man gesagt, das Gas einstellt. Es hat nichts mit...
Nein, habe ich doch gar nicht gesagt.
Du guckst, als würde es was mit Auschwitz oder so zu tun haben. Ich glaube nicht, dass es daher kommt.
Ja.
Vielleicht kommt es...
Nein.
Nee, ich glaube, es ist einfach mit Auto, weißt du? Im Auto.
Oder auch zu Hause, Gasherd, sonst was, ja.
Hoffentlich. Vielleicht sage ich es einfach nicht mehr, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Auf jeden Fall, eigentlich ihr sagt, mein Gott, du machst deinem Sohn das Leben so schwer, der liebt dich und so und jetzt hab dich doch mal nicht so und jetzt, wir mögen dich doch auch, wir unterstützen dich und so. Aber es hat natürlich eigentlich das Gegenteil den Fall. Sie tut sich noch mehr leid und jetzt ergreift sie eigentlich noch mehr Front gegen ihre eigene Familie.
Und es ist auch wirklich nicht so klar, ob sie, Carmella sagt zu ihr, don't bullshit me, also du weißt doch, was du für eine Macht hast.
Ja.
Du bist verdammt nochmal die Mutter, ich bin auch eine Mutter. Du hast eine Macht, alles, was du sagst, hat eine extreme Bedeutung. Und das kommt in dieser Szene durch, ganz einfach, weil Carmella sagt, du machst Toni verrückt, aber es kommt vor allen Dingen auch als sehr gut als Vorbereitung in der zweiten Szene mit Junior durch, wo sie auch sagt, ach und so weiter und keiner hört mir zu und selbst Toni und sagt im Grunde Junior durch die Blume, dass er offensichtlich gerade hier von Toni hintergangen wird.
Es ist natürlich schon klar, dass Livia sich wirklich vom Leben so ein bisschen betrogen vorkommt und sich leid tut und sicher auch Traumata hat, weiß der Geier was, aber es stimmt auch, was Carmella sagt, das, was du hier machst, Livia, das ist Textbook Manipulation.
Genau.
Und in dem Moment merkt man auch, wie ein bisschen wie bei Livia ein Licht aufgeht und sie denkt so, es stimmt eigentlich. Ich kann ja noch viel mehr.
Ja.
Das ist das, was sie sagt, so, du bist doch Mutter, du weißt doch, was du für eine Macht hast. Genau, und
es funktioniert ja auch.
Ja. Was ich in der Folge besonders intensiv finde, ist, ich habe ja eigentlich eh vor Leuten wie Toni Soprano, ich habe auch vor Chris Angst, ich habe auch vor Pauly Angst irgendwie.
Vor Pauly? Das sagt uns auch, genau. Ja. Ja. Also, Pauly ist das Psycho.
Ja, ja.
Vor Pauly habe ich am meisten Angst. Ja.
Aber
dann kommt Chris.
Nee, aber eigentlich hat man, wie dämonisch Toni in einigen Szenen dieser Folge schaut. Ich finde, stell dir mal vor, du wachst nachts auf und der sitzt an deinem Bett.
Ja.
Wirst nie wieder ein Auge tun können.
Es gibt so einen bestimmten Blick, oh Gott.
Ja.
Von ihm. Aber auch unser Badabing-Betreiber, wie heißt er?
Silvio Dante.
Silvio führt gegen Ende der Sopranos, ich weiß nicht, einer der letzten Staffeln, einen Mord durch, der mir besonders an die Nieren gegangen ist. Also auch der, man vergisst es immer mal wieder, ab und zu wird man daran erinnert, sie sind einfach alle richtig gefährlich.
Ja, du, und vor ein paar Folgen hätte man noch denken können, als unbefleckter Erstzuschauer, Toni könnte jetzt ein bisschen in Richtung Good Guy gehen, als er dann so auf Meadow gehört hat und irgendwie Fußballtrainer nicht umbringen lassen hat. Zwei Folgen später, Mord, Drohung, Erpressung, Waffen, alle, wir sind im schlimmsten Sumpf gerade.
Ja, sehr schön auch, Meadow will es wird über Sex geredet am Sopranos Frühstückstisch und sie sagt, komm, es sind die 90er. So.
Toni sagt, hier sind nicht die 90er.
Hier draußen 90er, hier drin 1954. Was glaube ich, das Jahr ist, in dem der Pate spielt, der erste Teil.
Ja? Ja. Eins ist mir noch aufgefallen.
Nein, das ist Quatsch.
Die lassen ja oft bei italienischen Wörtern den letzten Vokal weg. Sie sagen nicht Ricotta, sondern sie sagen Ricotte.
Ja.
Das ist ein Dialekt, oder? Das ist wahrscheinlich ein süditalienischer Dialekt, wo man das macht, oder? Weißt du das?
Ich habe keine Ahnung.
Ah, okay. Vielleicht wissen es die Hörer.
Ja.
Okay. Wir freuen uns auf das Staffelfinale. Zwei Folgen noch, glaube ich.
Ja, herrlich.
Fußball!
Fußball, ach du lieber Himmel.
Ja, okay. Großes Trainerkarussell, ne? Bayer Lorzer ist in Mainz, dazu kommen wir gleich. Okay. Gisdol ist in Köln.
Ja.
Das ist krass, ne?
Soll ich das nicht downbreaken vielleicht?
Ah, ja. Ja, ich weiß nicht, warum ich das eigentlich jetzt schon vorwegnehme. Ja. Lass mich den Downbreak der Frauen machen, die Ladies first.
Okay.
Frag mich.
Sag mal, Bernie.
Ja.
Könntest du vielleicht die Frauen downbreaken?
Boah, ich hätte gedacht, du würdest nie fragen, Rüdiger.
Ja. Und dann?
Pajor, 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 nun schießt doch bloß das Tor. Überfällig wäre es gewesen gegen die Bayern, die haben unentschieden nun genesen. 1:1 Wolfsburg gegen München und dieser Tage muss sich ein FC Bayern darüber freuen. Zweites Spiel in kürzester Zeit, wir haben es ja neulich schon angedeutet, ne, im DFB-Pokal. Potsdam war natürlich eigentlich, Potsdam sag ich schon, Wolfsburg war eigentlich natürlich besser, aber ja, hat nichts daraus gemacht. Potsdam verdammt die Duisburger auf die Abstiegsränge und gewinnt 2:1 im Strafraumgedränge.
Okay.
Ein Tag zum Vergessen für Freiburg, dank Essen. 5:0 verloren. Selbst der FC tut den Leverhausenern weh. 4:3 in einem echten NRW-Krimi.
Mhm.
Jena, du hast es oft nicht leicht, wenn die Kraft dann mal nicht reicht, bleibst du am Boden liegen, lässt den SC Sand hochfliegen. Jetzt habe ich das Ergebnis nicht notiert, ich glaube 0:2.
Das kann sein. Soll ich gucken?
Ja, ja. Guck dir mal schnell.
Mach du weiter,
ich gucke. Ja. Frankfurt, Frankfurt, gehst in Führung, bist mit dem Sieg schon in Berührung, doch dann kommt Bühler, nicht Bühler, ganz in Blau, wegen Ferris macht Blau, weißt du, und macht aus dem Heimspiel eine Horrorschau. 2:2 gegen Hoffenheim. Und hatte ich recht mit dem 2:0?
Ja, 0:2 stimmt.
Ja, okay, gut. Das war's, glaube ich, oder? 4:2, ja, 6 Spiele, genau. Jetzt kommst du. Rüdiger Rudolf, would you please break the Spieltag 12 of the Herren der Bundesliga down for us?
Ich habe schon gedacht, Bernie, du würdest nie fragen. Woohoo! Höchst erstaunlich, wie Paderborn den BVB in der ersten Hälfte zerlegte. In der zweiten Halbzeit rückt der BVB die Weltordnung wieder ein bisschen gerade. Dortmund, Paderborn 3:3. Paco Alcacer ist verletzt. Darüber, über Dortmund werden wir eh gleich noch zu reden haben. Seid unbesorgt, ihr Fohlen. Gegen die Eisernen kann man schon mal verlieren. Union Berlin, Borussia Mönchengladbach 2:0.
Aber meinst du, seid unbesorgt, sollen sie wirklich nicht besorgt sein?
Ja, gegen die Union kann man, Borussia Dortmund hat gegen Union verloren.
Ja, ja, ich wollte nur sicher gehen, ob du es ironisch meinst.
Ein bisschen. Ja, also
aber du meinst, es gibt
besorgt können sie schon sein, weil ihnen die Bayern mittlerweile doch ganz gut im Nacken hängen und auch Leipzig natürlich sowieso. Aber so nach dem Motto, Union Berlin hat sich schon zum zu Hause schon zu einer ziemlichen Macht hervorgespielt.
Okay.
Auch im gelb-rot dezimierten Rudel gelingt den Wölfen ein 2:0 gegen die Eintracht mit Traktionsproblemen. Frankfurt bringt seine deutlich vorhandenen PS irgendwie nicht auf die Straße. Hoeneß sitzt nicht neben Rummenigge. Lewandowski assistiert nur und Hansi Flick hat alles im Blick. Beim 0:4 von Fortuna Düsseldorf gegen den FC Bayern, zu dem Campino dann doch irgendwie geht. I hate you see you losing, Werder. Ich mache in jedem Satz einen Versprecher, ist das schlimm. I hate to see you losing, Werder. Schalke besucht Bremen und gewinnt 2:1. Die Werkself hat einen erstaunlichen jungen Mann namens Diaby in ihren Reihen. Der schafft auch das 1:1. Gewinnen hätte Leverkusen auch können. Sie hätten nur besser zielen müssen. Naja, Leverkusen, Freiburg 1:1. Der Nagelsmann, so fängt mein Downbreak meistens an, hat wieder was vollbracht. Sie ist stark in ihm, die Macht. Mit ihm hat Leipzig, was anderen fehlt. Wenn woanders Kovac, vielleicht Favre geht, er steht auf festem Posten. Also ich ließ mir das was kosten. Die anderen alle Internim, zur Lösung der Not, zum Winter hin, schenkt man hier und dort ein wenig Vertrauen. Da kann man sich in Leipzig nur auf die Schenkel hauen. RB Leipzig, 1. FC Köln, 4:1. Wehe übrigens, das noch als Anmerkung, wehe Gisdol versucht in Köln jetzt wieder den Bock umzustoßen. Hände weg von Hennes. Bei der Hertha riecht es nach einem ziemlich miesen 0:4 in Augsburg mächtig nach Trainerwechsel. Und so ganz erklären kann man das nicht. Mainz dreht in Unterzahl unter dem 1. FC Köln. In der unter dem beim 1. FC Köln in der ersten Liga nicht gerade mit erfolgsverwöhnten Trainer Bayer Lorz sich mächtig auf und schenkt den sich seit 5 Spielen auf der Erfolgsspur wähnenden Hoffenheimern eine 1:5 Heimniederlage.
Heimniederlage.
Das ist wirklich schlimm mit mir. Heimniederlage ein. Ja. Erstaunlich.
Ist der, dein Versprecher-Count ist, glaube ich, war nie höher als heute beim
Darmstadt. Ja, warum eigentlich?
Weiß ich nicht.
Ich sag dir was, ich habe heute noch eine Premiere, eine Wiederaufnahme-Premiere. Ich habe gestern Abend Text lernen, ich hätte mir den hier nochmal durchlesen müssen. Ich bin zu schnell.
Du spielst dein Weihnachtsstück.
Ich spiele mein fucking Weihnachtsstück.
Dürfen wir Nagelsmann eigentlich mittlerweile The Nagelorian nennen?
The
Nagelorian.
The Nagelorian.
Das gefällt mir irgendwie.
Ja, auch er setzt irgendwie, finde ich, nie seinen Helm ab.
Ja, wer ist Baby Yoda?
Baby Yoda,
ja, Kramaric.
Ist auch nicht von mir, ja.
Der ist doch auch so ganz süß, oder?
Ja.
Nee, Kramaric ist ja bei Hoffenheim, was rede ich denn? Ist ja da bei Leipzig mittlerweile. Ja. Das ist ein Baby Yoda, dann natürlich der Dingsbums, der, wie heißt er nochmal hier? Der Stürmer, der nicht zum FC Bayern ging, Timo Werner.
Timo Werner.
Er sagt was.
Der nicht zum FC Bayern geht.
Baby Werner. Mhm. Bernie, Baby Werner. Baby Werner ist gut. Mhm. Baby Werner.
Baby Werner.
Baby Timo ist besser, oder?
Mir gefällt das R in Werner.
Okay, Baby Werner.
Welcher hast du Rüdiger Rudolf?
Okay, gut. Was ist mit Mainz? Entschuldigung.
Ja, weiß auch nicht.
Also, wenn das Schule macht, dann hat man plötzlich keine Trainerprobleme mehr. Weil dann denkt man so, okay, gut, der andere Trainer, der ist ja geschasst worden, weil die letzten 18 Spiele verloren hat irgendwie. Mhm. Aber ist ja scheißegal, weil Trainereffekt.
Genau, wir tauschen einfach durch. Ja.
Dann kann man auch Mourinho nehmen, ne?
Genau. Ja, ich finde so ein bisschen, ich glaube.
Jetzt lache ich über meinen eigenen Witz, aber auch Mourinho war nicht erfolgsverwöhnt in seiner letzten Amtszeit. Ich weiß ja nicht, wie Tottenham gespielt hat. Jetzt müssen wir mal nachgucken.
Weiß ich auch nicht. Ich finde, sie haben fast beleidigend hoch gewonnen für Sandro Schwarz.
Ja, das kann man wohl sagen.
Ich finde es ein bisschen frech. Sie wirkten auch so fröhlich und befreit. Also, ja.
Ja, aber umso besser, dass Bayer Lorz sein Namensspiel gesagt hat, der ist für dich, Sandro. Der war für dich. Wobei das. Er hat es, glaube ich, nicht böse gemeint, aber auch das klingt irgendwie fast hämisch, ne? Mm.
Aber ich Bayer Lorz ist niemand, ich traue dem eigentlich keine Hände zu. Nein. Das ist auch eine Beleidigung.
Irgendwie schon. Tottenham hat 2-3 gewonnen, wenn ich das hier richtig sehe.
Okay.
Ja. Also, Dortmund, du hast mir doch geschrieben, was ist denn mit Dortmund los?
Ja,
das war wahrscheinlich in der ersten Halbzeit.
Ja, genau, oder? In der Halbzeit, ja.
Ja, gut. Ich habe natürlich wieder keine Ahnung, worum es geht. Freitagabend war ich irgendwie abgemeldet von jeglichen Medien. Mhm. Hab Nüsse gegessen. Und hab gelesen. Und
was?
Gelesen? Don't go there. Ich
selbst, du ich will nicht so, hören, wie du hier.
Ich hatte hab Nüsse gegessen und
hat sich massieren lassen.
Hat mich massieren lassen, genau. Genau. Ich habe gelesen. Okay, ja.
Ja, was wollte mal hören, wie du auf Don't go there reagierst. Naja, das ist ja gar nicht gut.
Nüsse gegessen, Massage, ja, genau. Und ich bin in einer Sekte übrigens jetzt.
Ja.
Seit Freitag.
Du bist aber schon Großmeister. Der, nee, also schneller pass Aufstieg. Auf. Ja, Dortmund, das sah nicht gut aus, alles.
Ja. Man hat Favre gefragt nach dem Spiel, das habe ich dann doch noch gesehen, in der Sportschau hat er gesagt, so, ja, was soll ich erklären, hat einfach viel doofe Fehler gemacht, mehr gibt's nicht zu sagen. Mhm. Stimmt das?
Rüdiger? Ich weiß nicht, du angeblich.
Du hast doch gesehen.
Ja, die haben viele Fehler gemacht. Ja, nein, ich dachte, es geht jetzt um die, ja, sie haben sehr viele Fehler gemacht, aber ich dachte, es geht jetzt um die, und Paderborn war auch ganz schön gut, muss man sagen. Ja. Aber, nee, es geht doch jetzt um die Frage, ob es nur ein paar Fehler sind oder ob hier ein ganz grundsätzliches Problem ist,
Bernd. Ob hier ein Muster vorliegt,
ob was entschieden werden muss, ob der Trainer vielleicht nicht zur Mannschaft passt oder andersrum.
Ja, pass auf, wer ist gerade gefeuert worden?
Wie meinst du?
Wer ist gerade gefeuert worden, weil er eine super miese Bilanz hat?
Sandro Schwarz?
Nee. Martin Schmidt?
Martin Schmidt?
Nein, der ist noch da, oder?
Der ist noch da. Natürlich, der hat mit Augsburg hoch gewonnen. Das hättest du wohl gerne.
Nein, ich meinte dann, dass Sandro Schwarz, du hast schon recht.
Bayer Lorz ist auch gefeuert worden, aber das fällt nicht so auf, weil er schon wieder einen Job hat.
Ja, aber das meine ich doch jetzt. Muss Dortmund Favre rausschmeißen und einfach den erfolglosesten Trainer suchen. Es müsste dann Sandro Schwarz sein, der Bilanz nach, oder?
Das wäre geil.
Und dann Kantersieg im nächsten Spiel. Ich weiß gar nicht, was es ist.
Das ist das einzig Logische, was passieren könnte.
Ja, genau. Mhm. Deshalb unsere Empfehlung an Dortmund. Hire Sandro Schwarz.
Ja, ich komme irgendwie nicht ganz hinterher, ehrlich gesagt. Mit dem, ich bin immer noch, ich habe es irgendwie, na gut, also was man so liest, ist es wohl so, dass, also Dortmund, die Spieler sagen natürlich selber, wir spielen eigentlich immer dann am besten, wenn wir eigentlich nichts mehr zu verlieren haben. Also wenn eigentlich schon, und wenn die dann einfach denken, wenn die alle so im Kopf dann denken, es läuft eh, im Kopf dann denken, brillant, Rudi Rudolf, es läuft eh so scheiße, wir werfen jetzt jede Taktik, alles, was der Lucien am Rand gesagt hat, über Bord und spielen jetzt einfach Fußball und dann legen die volle Kanne los. Weil sie letztendlich wohl vom Trainer doch kein so ein richtiges Konzept haben, ich weiß nicht, auf jeden Fall, sie werden immer unsicher dann, auch wenn sie am Gewinnen sind. Wenn sie sagen, es läuft gut, als würde dann in ihnen der Gedanke hochkommen, ja, was läuft denn eigentlich gut, was mache ich denn eigentlich gerade? Und dann geht gar nichts mehr.
Ja, ich habe fast den Eindruck, dass Favre nicht so der Trainer für die langfristigen Geschichten ist. Irgendwie, es läuft eine Zeit gut und irgendwie läuft es dann nicht mehr so gut und dann wird es schwierig, wieder die Gegenbewegung einzuläuten. Also ja, das geht nicht mehr lang gut.
Nein, ich glaube auch.
Und die Mannschaft ist tatsächlich zu verunsichert.
Ja.
Die hat, glaubt nicht an sich, dass sie es, also die hat jetzt quasi ihre Sicherheit, Selbstsicherheit verloren und da das ja alles lauter unschuldige, emotional nicht zu intelligente junge Leute sind, braucht es da halt oft jemand, der ihnen versichert, ihr seid gut, ihr macht es schon. So jemand wie Hansi Flick.
Den es aber bei der BVB nicht gibt.
Nee, aber der Flickster, muss ich sagen, der Flickster wirkt eigentlich nicht so, als wäre er so der große Power-Coach-Guru, sonst irgendwie, sondern wirkt eigentlich so ganz sympathico, so nach dem Motto, ja, geht raus und sicherlich geht raus und spielt Fußball. Aber irgendwie, das ist ja Wahnsinn, wie das fruchtet. Also diese Zusammenfassung, also Halleluja, ich hatte selten, es ist schon lange kein Spaß mehr bei einem Bayern-Spiel Zusammenfassung. Das war ja richtig, das war ja richtig schön. Ja. Das war herrlich. Und da haben, also ich, die Leute nach hinten arbeiten sehen irgendwie. Selbst Coutinho war wirklich voller.
Der von Anfang an gespielt hat im
Übrigen. Kraft und Saft.
Übrigens, Coutinho und Augsburg, wie heißt der Martin wie heißt denn der Tätowierte bei?
Tätowierte bei, du musst ein bisschen.
Bei Augsburg.
Musst ein bisschen einsteigen.
Ich war doch bei Augsburg. Bei Augsburg, der so ein bisschen, der schon ein bisschen mehr tätowiert ist, der schon so ein bisschen punkig, ach Gott, wie heißt er denn?
Ach, Rüdiger, so kommen wir nicht weiter. Tätowiert bei Fußballern? Pass mal auf.
Ja, das stimmt.
Wir gehen mal tätowiert so, Augsburg.
Über Jumanji reden und nicht wissen, dass es den ersten gibt mit. Natürlich gibt es einen Jumanji mit Robin Williams.
Ich gehe mal am FC Augsburg tätowiert. Was wird ausgespurt? Was spielt er aus? Kajubi?
Nein.
Kajubi? Kajubi, was rede ich denn?
Warte, ich rede.
Jonathan Schmid.
Ja, natürlich, Jonathan Schmid. Das habe ich auch Schmid gesagt. Jonathan Schmid. Haben beide einen Anker im Nacken.
Ja.
Was will ich damit sagen? Ist das jetzt so wichtig, Rüdiger? Nee. Hast du dafür jetzt den Brennerpass 10 Minuten unterbrechen müssen?
Hast du dafür studiert?
No.
Du hast gar nicht studiert. Sag mal, kannst du sagen, du hast studiert, wenn du Schauspiel studiert hast?
Nee, ich war ja auf keiner Hochschule.
Bist kein Akademiker.
Ich war auf einer privaten Schauspielschule. Aber es gibt natürlich, ich war gestern letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben der Ernst Busch Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Dann hast du natürlich studiert, wenn du da warst.
Da warst du?
Nein, da haben wir letzte Woche geprobt.
Ach so.
Aber grundsätzlich habe ich nicht da studiert.
Ach so, okay, gut. Ja, auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht mit Bayern und es hat Spaß gemacht zu sehen, wie das Spiel von Lewandowski hat kein Tor geschossen. Furchtbar. Gegen Düsseldorf schießt er ja nie, trifft er ja nie. Aber wunderbar gespielt. Ein Assistent vor dem Herren.
Also dieser Pass auf Gnabry, den er leider dann gegen den Pfosten, aber der war ja auch sehr schön. Ich müsste genauer werden, dieser Pass auf Gnabry, aber gut.
Ja, aber es war wirklich, überhaupt ein schöner Spieltag mit vielen überraschenden Ergebnissen. Da war was los. Hatte Spaß bei der Sportschau. Okay, hast du noch was? Weil dann würde ich sagen, call it a day.
Let's call it a day. Ich will mal gucken, ob drüben mein Kühlschrank steht.
Ja, stimmt, du hast deinen Kühlschrank.
Außerdem habe ich ja heute noch das Weihnachtsstück.
Ah, liebe Leute, wenn ihr euch den Brennerpass so gewogen fühlt, dass ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun. In den Show-Comments ist meine E-Mail-Adresse. Das gilt dann auch für PayPal. Ansonsten sage ich sie auch bernie.meier@gmail.com. Rüdiger kann bestätigen, dass er die Hälfte des Geldes davon abkriegt. Bestimmt. Bestätige das bitte on air.
Ich habe mich gestern satt gegessen.
Ist der neue Kühlschrank gekauft?
Ja.
Tell him like it is.
Ja, stimmt.
Okay, Leute. In diesem Sinne, für mehr Kühlschränke für den Brennerpass, liebt uns, gebt uns 5 Sterne, liked uns und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Brennerpass,
der Popkultur
Podcast. Das ist der Brennerpass, Seattle. Da, 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 da. Das ist der Brennerpass, Seattle. Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass.